Die dritte Substanz, die in der First Line bald kommen wird, ist das Brigatinib. Die Daten sind beim WCLC vor kurzem präsentiert worden und jetzt auch im New England publiziert worden. Und wir sehen hier Patienten, die ALK-positiv waren, erhielten Brigatinib gegenüber Crizotinib. Und hier das beeindruckende Ergebnis im Vergleich zu Brigatinib, 0,49 Hazard Ratio, das mediane BFS auch bei der Substanz mit Brigatinib noch kaum erreicht. Die Langzeitdaten fehlen noch, aber da haben wir eine sehr gute Substanz im Vergleich auch zu Alectinib zu erwarten. Besonders effektiv, und das sind Kurven, da kriegt man Ganselhaut, wenn man sich das anschaut, wenn jemand Hirnmetastasen hat, die laufen wirklich sehr, sehr lang und wir hatten da Patienten dabei, die wirklich sehr lang, sehr gut und noch immer laufen. In diesen Daten sehen wir immer wieder diese Rebiopsie und von In-vitro-Daten diese Resistenzbestimmungen, die wir von den EGFR-mutierten Patienten auch kennen, dass wir sagen, wir rebiopsieren und entscheiden dann anhand der Resistenzmutation, welche Substanz die richtige ist. International geht man jetzt auch von dem ein bisschen ab, weil wir gesehen haben, dass wir bei ALK-translozierten Patienten nur ein Drittel der Fälle wirklich ALK-Resistenzen finden und manchmal diese In-vitro-Daten mit In-vivo nicht unbedingt übereinstimmen. Darum sind die Empfehlungen nur eine optionale Rebiopsie bei den ALK-translozierten Patienten und die Liquid-Biopsie, die wir da auch bei den EGFR-mutierten Patienten kennen, hat nicht diesen Stellenwert bei den ALK-translozierten Patienten. Das heißt, die Rebiopsie optional kann ein Baustein sein, aber soll nicht als Hauptentscheidungskriterium gelten.
Kombination Chemotherapie plus Immuntherapie, das war heuer, ich würde sagen, eine der tollsten Studien, die wir präsentiert bekommen haben beim AACR 2018. Pembrolizumab in Kombination mit der Chemotherapie versus der Chemotherapie alleine mit Placebo. Nun, Sie sehen also hier die wirklich imposanten Overall Survival Kurven, hochsignifikant Hazard Ratio 0,49 zugunsten der Kombinationstherapie. Was hier auch sehr spannend ist, ist natürlich die Tatsache, dass hier alle profitieren, von den Nicht-Exprimierern rauf bis zu den Hochexprimierern. Diese Studie bringt uns allerdings nicht weiter, um festzulegen, ob wir die Hochexprimierer jetzt auch mit einer Immuntherapie behandeln sollen oder nicht. Eine tolle Studie von der Firma AstraZeneca, die Durvalumab eingesetzt hat, nach Radiochemotherapie bei Patienten im Stadium 3a, 3b. Sie wissen, 3a, 3b, klassisch die Radiochemotherapie und gefolgt jetzt in dieser Studie von einer Immuntherapie. In einem Zeitintervall von einem Jahr hat man hier Durvalumab verabreicht. Ganz interessante und hochsignifikante Daten. Patienten profitieren auch hier von der Immuntherapie nach Radiochemotherapie. Und das ist seit sehr, sehr langer Zeit die erste positive Studie für Patienten in diesem Stadium. Und das hat uns natürlich wirklich wahnsinnig gefreut.
Einer dieser Ansätze ist möglicherweise die Kombination aus einer antiangiogenen Therapie und auch aus einer Immunblockade. Das hat ein ganz interessantes Rational. Wir wissen, dass eine Anti-VEGF-Therapie hat immunmodulatorische Eigenschaften. Das wurde schon in der Vorzeit immer wieder gesagt, dass Avastin und Bevacizumab auch immunmodulatorisch sein kann. Nun, wirkt dieses Grundprinzip, können wir das auch an klinischen Studien nachvollziehen. Und hier wird uns die IMPower 150-Studie einmal als erster Baustein vorgestellt. Wir sehen ja diesen Arm A, B, dieser Arm B in der Chemotherapie, Carboplatin, Paclitaxel und Bevacizumab, die antiangiogene Strategie und die PD-L1-Therapie in Vierfachkombination gegeben wird. Und als Kontrollarm nehmen wir jetzt hier den Arm C, Chemotherapie plus antiangiogene Therapie. Welche Effekte erleben wir hier? Wir erleben, dass in dieser Kombination ein Zusatznutzen im progressionsfreien Überleben entsteht. Das mediane progressionsfreie Überleben nimmt zu. Das, was mich jetzt hier besonders beeindruckt, ist, dass diese Schulter in diesem hinteren Teil dieser Kurve ebenfalls noch fast stärker zunimmt. Hier das Abstand nimmt fast noch mehr zu. Das suggeriert ein bisschen, dass in der Erhaltungsphase, die vorgesehen ist, dieser kombinatorische Mechanismus eigentlich stark wirken kann. Das lässt sich zieht sich auch durchs Overall Survival hin. Auch hier kommen wir von 14,7 auf 19,2 Monate.
Was ist, wenn dieser Drittlinien-Generations-TKI Osimertinib bereits in erster Linie gegeben wird? Und dass diese Studie nennt sich Flaura FL für First Line, Aura für eben genannt die Aura-Studien mit Osimertinib. Und das sind die Daten, die wir bisher kennen von dieser Studie. Sie ist noch nicht ganz ausgewertet und wir wissen noch nicht, wie es in Richtung Gesamtüberleben ausschaut. Aber wir erreichen mit Osimertinib eine deutliche Verbesserung des mittleren PFS von jetzt 19 Monaten verglichen zum sogenannten Standard of Care, der es möglicherweise aus unserer Sicht gar nicht ist, nämlich Gefitinib oder Erlotinib von 10 Monaten. Und das ist das Gesamtüberleben. Hier, diese Daten sind noch nicht reif, das ist sozusagen nur ein Blick in die Zukunft. Derzeit schaut es numerisch so aus, dass noch mehr Patienten unter Osimertinib am Leben sind, als die, die Standard of Care EGFR hatten. Und damit ist unsere Welt natürlich insofern erschüttert worden, weil die Frage ist jetzt entsteht, ist der alte Weg, den wir lange beschritten haben, Erstlinien-Tyrosinkinase-Hemmer, Zweitlinien-Tyrosinkinase-Hemmer, Chemotherapie immer noch der bessere? Oder ist es vielleicht so, dass der Drittlinien-Tyrosinkinase-Hemmer Osimertinib in der Erstlinie gegeben werden sollte? Und dann entsteht natürlich die große Frage, was passiert danach? Ist danach nur mehr Chemotherapie möglich oder gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Therapieoptionen, nicht wissend oder nicht klar, welche Mutationsmuster nach Osimertinib entstehen.